Ich habe dann auch ein bisschen zurückgedacht. Vor 10 Jahren, als diese Finanzkrise war, da war ich Wahlkampfleiterin der SP Schweiz. Und wir waren alle total überzeugt, dass wir gewinnen. Wir dachten, ja, jetzt hat quasi der Kapitalismus seine Fehler offenkundig gezeigt. Die Systemfehler waren eigentlich jedem klar. Es gab eigentlich auch eine breite Diskussion, eine durchaus selbstkritische Diskussion bis ins bürgerliche Lager über die Fehlentwicklungen, die es gab, die wachsende Ungleichheit, die Deregulierung und so weiter, dieses außer Rand geratene Finanzmarktsystem, die Bonis, die Exzesse. Wir waren da eigentlich überzeugt, jetzt passiert etwas und wir sind da mitten dabei. Und ja, wie man sehen konnte, ist nicht das passiert, sondern wir haben nicht gewonnen und uns geht es immerhin noch besser als vielen unserer sozialdemokratischen Schwester- und Bruderparteien, weil die gibt es teilweise gar nicht mehr oder die sind so weit reduziert worden, dass sie irrelevant geworden sind. Und Joachim hat das in seinem Vortrag aufgezeigt, oder die Spätfolgen der Finanzkrise, sagt er, ist der Aufstieg der rechtspopulistischen Parteien. Und es lohnt sich, wenn wir ein bisschen überlegen wollen, wie kommen wir hier weiter, lohnt es sich, das noch ein bisschen genauer anzuschauen, was hier passiert ist. Ich habe gesagt, die Sozialdemokraten oder die teilweise eben auch Teile dieser Regierung waren oder als Teil des Problems angesehen wurden, wurden abgestraft. Die Regierungsparteien grundsätzlich wurden in vielen Orten abgestraft. Es entwickelte sich auf der anderen Seite so eine außerparlamentarische Bewegung. Also Occupy war so die erste Bewegung, die sich dort formierte und die aber irgendwie dann wieder an Schwung verlor, vielleicht auch, weil sie zu wenig Anschlussfähigkeit dann an die reale Politik hatte. Es gibt vor allem in den Ländern im Süden in Europa gab es diese linken Protestbewegungen, die sich auch gegen die Austerität wandten, die auch sehr erfolgreich sind und waren. Syriza, Podemos, das war so ein bisschen eine neue Linke, die sich dort formiert hat. Aber die etablierte Linke, sowohl die Sozialdemokraten wie die Grünen, die hatten Mühe. Und jetzt auf der rechten Seite gab es diesen Aufstieg des Rechtspopulismus. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil es ist nicht eine einfache Korrelation. Also es ist nicht so, dass die Leute, die in den USA ihr Haus verloren haben, die sind dann wütend geworden und darum sind sie dann, wählen sie jetzt Trump. Sondern es sind verschiedene Faktoren, die hier dazukommen. Die erste quasi Antikrisenbewegung der Rechten war ja diese Tea Party, die da aufgekreuzt ist, auch als Protest. Und das war ja keine antikapitalistische Bewegung, sondern die wurde sogar noch von den Koch Brothers, diesen republikanischen Milliardären, finanziert. Und die hat sich vor allem gewehrt gegen die Gesundheitsversorgung. Sondern es ist eine Protestbewegung groß geworden, die sich aus dieser Unsicherheit des Systems und diesem Misstrauen gegen die Regierenden nährt, aber es ist nicht unbedingt immer eine persönliche Betroffenheit dabei. Viele Wähler von Trump oder auch von rechtspopulistischen Parteien, denen geht es persönlich nicht so schlecht. Es ist eine Frage, wie sie die Lage einschätzen. Und sie schätzen sehr häufig einfach die Lage sehr pessimistisch ein. Und das ist etwas, was die Rechtspopulisten verstanden haben anzusprechen, diese Unsicherheit, die es auch aus verschiedenen Gründen gibt. Und sie hat natürlich auch mit der Migration oder mit der Globalisierung zu tun. Und sie haben diese Migrationsfrage in allen Ländern eigentlich nutzen können. Also wir wissen es aus der Schweiz, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus ja schon vor der Finanzkrise begonnen hat. Also es ist nicht immer eine ursächliche Wirkung, aber es hat immer etwas mit dieser Migrationsfrage zu tun und auch dieser Frage von nationaler Souveränität und Kontrollängsten. Oder der Brexit war ja der Slogan Take Back Control, wir wollen die Kontrolle zurück. Und was man auch sehen muss, ist, dass diese rechtspopulistischen Bewegungen, die sind in der Regel nicht antikapitalistisch, eben gerade nicht. Also auch die AfD nicht, vielleicht Le Pen ein bisschen, aber Trump auch nicht. Das sind eigentlich alles, die haben nie den Finanzmarkt kritisiert oder die Abzocker oder den Kapitalismus, sondern sie kritisierten einerseits die Globalisierung, sie aber vor allem die Folgen daraus, die Migration. Und das macht es nicht ganz einfach für uns, jetzt weiterzugehen, weil man kann nicht sagen, ja, wir müssten einfach die besseren Programme, oder wir müssten jetzt einfach Beats Programm nehmen und dann jetzt das den Leuten erklären und dann kommt die Linke wieder vorwärts. Sondern man muss, denke ich, und ich bin da auch nicht grundsätzlich weiser als ihr alle, sondern das ist eine Diskussion, die wir jetzt führen müssen, sondern wir müssen diese Wut und diese Einschätzung, dass alles schlechter wird und dass man das nicht mehr kontrollieren kann, das müssen wir packen können und darauf Antworten liefern können. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte. Und einer dieser Probleme ist diese Frage der Demokratie. Wie viel kann man noch als Stimmbürger oder als Bürgerin, wie viel kann man noch mitbestimmen? Wie viel wird sowieso schon von oben von oben erklärt? Das ist ja auch das Problem der Austerität, oder was will der Grieche oder die Griechin noch tun? Es ist sowieso verordnet. Sie können sich zwar äußern und sagen, wir wollen das nicht, aber es passiert trotzdem. Und im viel Kleineren gibt es natürlich diese Idee auch in anderen Ländern. Weniger negativ, aber man hat immer das Gefühl, es gibt quasi eine von außen kommende Not, die man jetzt irgendwie, sei es ein Druck auf die Schweiz wegen den Steuern zum Beispiel, und jetzt müssen wir etwas tun, aber eigentlich wollen wir es ja nicht, wir müssen einfach. Und das ist etwas, das denke ich auch für die EU überlebenswichtig sein wird. Wie können Sie sicherstellen, dass Europäerinnen und Europäer in diesem europäischen Projekt, dass das wieder ein Projekt von allen wird und dass alle das Gefühl haben, sie können hier auch teilnehmen. Und das ist das eine. Und das zweite ist, und das denke ich, ich will nicht so eine Positivdenken-Rhetorik anführen, aber man hat natürlich das Problem, wenn wir so große Probleme haben oder die riesige Krise, der Zug, der entgleist, das ist ganz, ganz schlimm, dann ist natürlich eine einfache Lösung sehr verlockend. Und das denke ich, ist ein zweites Problem. Wir müssen aufzeigen können, dass wir diese Probleme auch lösen können, dass tatsächlich etwas Positives passieren kann. Und ich glaube, hier haben wir, und damit komme ich zum Schluss, weil mich interessiert dann vor allem die Diskussion, hier haben wir, glaube ich, in den Städten eine gute Ausgangslage, dass wir beweisen dass wir hier besser beweisen können, dass Politik funktioniert, dass ein Wunsch Wirklichkeit auch wird, dass es das Leben wirklich beeinflusst, dass es besser wird. Sie haben vorher gesagt, die Rechtspopulisten haben ihre Versprechen gehalten und die anderen nicht, oder? Und das ist natürlich wichtig, wenn man irgendwie, man muss natürlich in den Wahlen sagen, wir machen das Leben besser, konkret mit dem, 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 und dann muss das auch noch kommen. Und das kann man natürlich in einer Stadt einfach, da kann man sagen, wir wollen mehr Kinderbetreuungsplätze und nachher gibt es mehr Kinderbetreuungsplätze. Dann kann man das auch messen. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn wir über Probleme reden, die global sind. Und dann passiert eigentlich sehr wenig. Und das ist so ein bisschen meine Ernüchterung, 10 Jahre nach der Krise. Haben wir sehr viele dieser Probleme eigentlich erkannt, aber es passiert nichts. Und wenn, dann passiert das Gegenteil. Also die Ungleichheit, die ist erkannt, dass sie ein Problem ist, ist auch erkannt, aber es passiert nichts, um sie zu verändern. In den USA gab es ein großes Steuergeschenk für Unternehmen und Reiche. Also keine Abfederung der Ungleichheit. Wir schaffen jetzt diese Statusprivilegien ab für diese Gesellschaften, aber das heißt nicht, dass nachher das Steuersystem wirklich gerechter wird oder besser oder dass dieser Steuerwettbewerb aufhört. Also wir haben es noch nicht geschafft, wirklich grundlegend etwas zu ändern. Und ich glaube, wir müssen im Kleinen beginnen, wenn wir es im Großen schaffen wollen. So.